In bedeutsamer Stunde versammelt sich der Deutsche Volksrat. Hier in diesem Saal in der Wilhelmstraße. An diesem Tage, diesem 7. Oktober 1949, wird sich hier ein Stück deutscher Geschichte vollziehen.
In dieser historischen Tagung des Deutschen Volksrates in der Wilhelmstraße in Berlin, so hieß sie damals, verkündete der deutsche Arbeiterführer Wilhelm Pieck:
Deutsche Männer und Frauen, deutsche Jugend, auf der Grundlage der vom 3. Deutschen Volkskongress bestätigten Verfassung ist in der deutschen Hauptstadt Berlin einmütig von allen Parteien und Massenorganisationen im Deutschen Volksrat die Deutsche Demokratische Republik geschaffen worden.
Die Besten der Arbeiterklasse, ihre mutigsten und konsequentesten Streiter für die Rechte des Volkes, haben für einen Staat der deutschen Arbeiter und Bauern seit Jahrzehnten gelebt und gekämpft, und viele haben im Kampf um das bessere Deutschland ihr Leben verloren. Diese Hoffnung, dieser Traum aber lebte fort und verwirklichte sich, weil das mutige Beispiel der Besten, die von Herzen kommende, aus schweren geschichtlichen Erfahrungen geborene Zustimmung des werktätigen Volkes fand. Ein schweres Erbe war zu überwinden.
Auferstanden aus Ruinen.
75 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt hinterließ Hitler allein den Berlinern. 48% aller Gebäude dieser Stadt waren total zerstört. Von den Verbliebenen wiederum fast jedes fünfte Bauwerk schwer beschädigt. Erbe jener Tage.
Heil Volkssturm!
Hitlers letztes Aufgebot, um den Zusammenbruch aufzuhalten.
Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden.
Vor dem Abmarsch werden alle Anlagen zerstört. Kein Objekt von wirklichem Wert fällt in feindliche Hände.
Das letzte Aufgebot. Sinnlos in den Tod gejagt.
Die Kirche Deutschlands! Ich aber stehe stolz vor dieser Schablon!
Führer wie diese setzten sich ab. Menschen, die Verantwortung fühlten für Deutschland, und gerade in jenen Tagen, sie erhoben ihre Stimme.
Schaffendes Volk in den Städten. Verhindert den Abtransport der Warenlager durch die Nazi-Bonzen. Verhindert die Sprengung der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke. Denkt daran, dass ihr morgen leben wollt.
Rundfunkaufruf eines Mitgliedes des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands vom 11. April 1945. Sein Name Walter Ulbricht. Er hatte, verbunden mit anderen Kämpfern, im Nationalkomitee Freies Deutschland schon im Schützenloch der Wolgaschlacht deutschen Soldaten den Weg der Rettung gezeigt.
Wir sprechen zu euch als Deutsche, die ihr Volk von ganzem Herzen lieben. Soldaten, unser Volk braucht nicht euren sinnlosen Tod. Es braucht euer Leben für die Arbeit im künftigen Deutschland.
Ein Deutschland der glücklichen Zukunft, wie die Besten es erhofften. War die Bahn frei für diesen Weg, als Hitlers gescheiterte Generalität das Dokument ihrer Niederlage signierte?
Wir Endes unterzeichneten, die wir im Namen des deutschen Oberkommandos handeln, erklären die bedingungslose Kapitulation aller unserer Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft, sowie aller übrigen Streitkräfte, die zurzeit unter deutschem Befehl stehen.
Ein Sprecher der sowjetischen Streitkräfte verließ die Kapitulationsurkunde im neu entstehenden Rundfunk Berlins.
Der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Das deutsche Oberkommando erteilt unverzüglich allen deutschen Befehlshabern des Heeres, der Marine und der Luftwaffe und allen von Deutschland beherrschten Streitkräften Befehl, die Kampfhandlungen am 8. Mai 1945 um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit einzustellen.
Millionen Tote, Versehrte, Schutt und Trümmer.
Glauben Sie mir, als ich als alter Berliner mein Berlin wiedersah, diese fast unübersehbare Trümmerwüste, da war ich zutiefst erschüttert. Aber auch das war noch nicht das Schlimmste. Denn weitaus schwieriger war es, unzählige Menschen wieder aufzurichten, ihnen einen Funken Hoffnung zu geben, ihnen den Glauben zu geben, dass trotz alledem, das Leben einen Sinn hat, dass es sich lohnt, neu und ganz von vorne anzufangen.
Die schwere Aufgabe der Aktivisten der ersten Stunde, hier Arbeiterveteran Arthur Lehmann, wurde erleichtert, als im Mai 1945 auf Befehl des sowjetischen Militärkommandanten in Berlin über 5000 Lebensmittelgeschäfte wieder öffneten, Kohle- und Mehllieferungen der Sowjetarmee Stockungen im Brotverkauf überwinden halfen.
Da kamen wir zum Alex. Na, es waren noch viele Feuerschaden in der Stadt. Und so etwa 18-jähriges Mädchen saß unweit von der Stelle, wo der Eingang zur U-Bahn war eigentlich. Damals war fast alles ringsum ausgebombt. Sie sagt nichts, Hunger und Schluss. Ich habe ihr einige Konservenbüchsen überreicht, Brot. Sie sagt, wozu? Ich sage, wieso, wozu? Du bist doch hungrig. Nein, das brauche ich nicht mehr. Es ist Schluss überhaupt mit dem Leben mit Deutschland. Ich sage, pass mal auf, vielleicht Jahre vergehen und du wirst dich erinnern an meine Worte. Es ist nicht Schluss, es ist der Anfang, Beginn des Neuen.
Unser Tondokument fixierte die Aussage des heute in der Leningrader Gesellschaft für Freundschaft mit der DDR maßgebenden damaligen sowjetischen Offiziers Oleg Weizmann. Die sowjetischen Befreier erließen, damit das Neue beginnen könne, auch den
Befehl Nummer 2 des obersten Chefs der sowjetischen militärischen Administration.
Er gestattete die Bildung antifaschistisch-demokratischer Parteien und Gewerkschaften. Einen Tag später, am 11. Juni 1945, ruft das Zentralkomitee der KPD auf, Imperialismus und Militarismus zu vernichten und eine antifaschistisch-demokratische Ordnung aufzubauen. Am 19. Juni treffen sich Vertreter der KPD und SPD zur ersten gemeinsamen Sitzung in Berlin. Walter Ulbricht in den ersten Aufbaumonaten auf einer Tagung in Leipzig.
Ja, komm. Um eine neue demokratische Ordnung in Deutschland ist in erster Linie eine Frage der Einheitsfront der beiden Arbeiterparteien und die Frage der Einheitsfront aller antifaschistisch-demokratischen Kräfte und Organisationen. Ich denke, gegenwärtig gibt es drei Hauptaufgaben. Die erste ist die Lösung der Wirtschaftsaufgaben, die Durchführung des Wiederaufbaus, damit möglichst schnell die Bevölkerung besser versorgt wird, damit das wirtschaftliche Leben schneller in Gang kommt, damit auf diese Weise in möglichst kurzer Frist die Folgen der hitlerischen Katastrophenpolitik überwunden werden. Zweitens, die Festigung des demokratischen Aufbaus. Drittens, der Kampf gegen die faschistische Ideologie und gegen andere reaktionäre Ideologien, die gegen das Interesse der Arbeiterklasse, die gegen eine fortschrittliche Entwicklung in Deutschland gerichtet sind.
Und dies sind die wichtigsten Bestimmungen des Abkommens, das von den Siegermächten in Potsdam im Namen der Anti-Hitler-Koalition beschlossen und verkündet wurde.
Die endgültige Umgestaltung des deutschen politischen Lebens auf demokratischer Grundlage und eine friedliche Mitarbeit Deutschlands am internationalen Leben sind vorzubereiten. Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die teilgenommen haben an der Planung oder Verwirklichung narzisstischer Maßnahmen, die Gräuel oder Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten, sind zu verhaften und dem Gericht zu übergeben. In praktisch kürzester Frist ist das deutsche Wirtschaftsleben zu dezentralisieren, mit dem Ziel der Vernichtung der bestehenden übermäßigen Konzentration der Wirtschaftskraft, dargestellt insbesondere durch Kartelle, Syndikate und andere Monopolvereinigungen.
Es gab viel Schutt in deutschen Städten und Dörfern, viel Elend, das der deutsche Imperialismus wiederum auch dem eigenen Volke zugefügt hatte. Aber das größte Elend, der größte Schutt, das waren Ideologie und Herrschaftsmethoden des Faschismus, das waren die sozialen und ökonomischen Grundlagen der kapitalistischen Herrschaft, die dem eigenen Volk im Genick saß und andere Völker bedrohte und ins Unglück zu stürzen trachtete. Es ging darum, dieses Übel an der Wurzel zu packen, dieses gefährliche Unkraut aus dem guten Boden unseres Landes für immer zu entfernen.
Auf dem Lande wurde verwirklicht, was im September 1945 zuvor im Berliner Admiralspalast Wilhelm Pieck proklamiert hatte.
Was der Bauernschaft in jahrhundertelangen Kämpfen nicht gelang und ihnen auch die Weimarer Republik nicht brachte, wird jetzt zur Wirklichkeit. Diese Umwälzung im Dorfe ist aber auch von der größten Bedeutung für die weitere Gestaltung der Zukunft unseres gesamten Volkes. Mit der Enteignung der feudal-junkerlichen Großgrundbesitzer wird ihnen die Macht entzogen, die sie bisher im Staate ausübten und mit der sie jeden Fortschritt und jede demokratische Entwicklung im Lande hinderten.
Die Bodenreform.
Und überall im Land, auch in Westzonenstädten wie Hamburg, München oder Bremen, Hannover, Nürnberg, Karlsruhe oder Frankfurt am Main, im Ruhrgebiet wie in Südbaden, gaben sich Kommunisten und Sozialdemokraten die Hand zu gemeinsamen Aktionen des demokratischen Neuaufbaus.
Die westlichen Besatzungsmächte intervenierten. Verbote gegen Vereinigungsbestrebungen der Arbeiterparteien. Westzonenpolitiker leisteten aktive Hilfe, den Gang der Geschichte aufzuhalten. Westzonen-SPD-Führer Kurt Schumacher, der demagogisch den Sozialismus zur Tagesaufgabe erklärt hatte, wurde zum Gegner der Einheit der Arbeiterklasse.
Der 21. April in Berlin.
Genossinnen und Genossen, heute blickt das ganze werktätige Volk Deutschlands nach Berlin auf unseren Vereinigungsparteitag. Es erwartet von uns, dass wir uns der großen geschichtlichen Aufgabe gewachsen zeigen, die uns zugefallen ist. Nach Jahrzehnten der Spaltung, des Bruderkampfes, der Ohnmacht, nach der finsteren Nacht des Dritten Reiches, erwartet das werktätige deutsche Volk von uns, dass wir die Lehren aus der Vergangenheit ziehen und die Voraussetzung für den neuen Weg schaffen, der allein unser Volk in eine bessere Zukunft führen kann.
Auf dem Vereinigungsparteitag der beiden Arbeiterparteien sprach Wilhelm Pieck, bisheriger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Deutschlands. Als bisheriger Vorsitzender der SPD, Otto Grotewohl.
Mit der Verwirklichung der Gegenwartsforderungen ist nur erst der Weg freigemacht von all den vielen Hindernissen und Hemmungen, die sich dem Sozialismus entgegentürmen. Wir können sie nicht umgehen. Wir können sie auch nicht überspringen. Sie müssen überwunden werden in hartnäckiger, zäher Alltag- und Kleinarbeit. Auch das sind Schritte auf dem Weg zum Sozialismus.
Walter Ulbricht auf dem Vereinigungsparteitag.
Es geht heute nicht nur um eine einfache Vereinigung von der sozialdemokratischen und kommunistischen Partei. Es geht heute um die Neugeburt der deutschen Arbeiterbewegung.
So ging der historische Vereinigungsparteitag zu Ende. Es erhoben sich die Delegierten, Veteranen und junge Kämpfer der deutschen Arbeiterbewegung, im Kampf gestellte und ergraute Genossen, die in der Illegalität, in der Emigration, in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern im Namen der deutschen Arbeiterklasse die Ehre unserer Nation zu ihrer Sache machten. So sangen sie das alte Lied, das uns alle vereint. Nun die Hände war mehr als ein Symbol. Es wurde zum Programm unseres künftigen Weges, dort wo ein neues Deutschland entstehen sollte, das nicht unter der eisernen Ferse der Kartelle und Monopole der Hochfinanz geduckt und getreten, sondern von den humanistischen Zielen der Arbeiterklasse und aller Menschen, denen der Frieden heilig ist, geprägt werden sollte. Eine antifaschistisch-demokratische Volksmacht war im Entstehen.
Lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland.
Liebe Hörer, Leipzig steht heute am 30. Juni völlig im Zeichen des Volksentscheids. In der Innenstadt, die wie das Zentrum jeder Großstadt sonst an Sonntagen wenig belebt ist, herrscht seit den frühesten Morgenstunden regster Verkehr. Es ist das Bild eines großen Tages und eines geschichtlich bedeutungsvollen Vorganges.
Die sächsische Landesverwaltung hatte am 25. Mai den Entwurf für ein Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes veröffentlicht und über dieses Gesetz einen Volksentscheid für den 30. Juni festgesetzt.
Chemnitz, Wahlbeteiligung 94,5%, Ja-Stimmen 82,5%. Leipzig, Wahlbeteiligung 92%, Ja-Stimmen 70,6%. Dresden, Wahlbeteiligung 94%.
In der Gesamtbilanz nahmen 93,71% der Wahlberechtigten am sächsischen Volksentscheid teil. 77,62% der Wähler stimmten dem Gesetz über die Überführung von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes zu.
Am 1. Dezember 1946 billigte im Westzonenland Hessen eine überwältigende Mehrheit von 72% aller Wahlbeteiligten die Aufnahme jenes Artikels 41 in die Landesverfassung, der die Überführung des Bergbaues, der Betriebe der Eisen- und Stahlerzeugung sowie der Energiewirtschaft und des an Schienen oder Oberleitungen gebundenen Verkehrswesens in Gemeineigentum, ferner staatliche Aufsicht oder Verwaltung der Großbanken und Versicherungsunternehmen vorsah.
Die amerikanische Besatzungsmacht verbietet die Durchführung dieser Maßnahmen.
Am 6. August 1948 hatte der Nordrhein-Westfälische Landtag ein Gesetz über die Sozialisierung des Kohlebergbaus gebilligt.
Die amerikanischen und britischen Militärgouverneure verweigern die Zustimmung.
Bereits am 2. Dezember 1946 beschlossen die USA und Großbritannien die Verschmelzung ihrer Besatzungszonen zur B-Zone. Nach einem seit Anfang 1946 existierenden Plan rollten Anfang Dezember 1947 von Washington nach Brooklyn, New York, zur Weiterverschiffung nach Bremerhaven die ersten Waggons auf amerikanischem Dollarpapier neu gedruckter Scheine.
Währungsreform.
Auch Berlin wurde so durch Maßnahmen des Kalten Krieges gespalten. Am 1. August 1948 wird die französische Zone der B-Zone wirtschaftlich angegliedert. Die Tri-Zone entsteht.
Lieber Freund, ich sage dir, mit unserer Freiheit vorbei. Doch tröste dich und glaube mir, der Bonner Rat ist auch nicht frei. Dies kleine
der in diesem zeitgenössischen Westzonen-Karnevalslied apostrophierte Rat war der am 1. September 1948 auf Weisung der drei westlichen Militärgouverneure gebildete parlamentarische Rat, über dessen Tätigkeit der KPD-Parteivorstand erklärte:
Mit dem Zusammentritt des Parlamentarischen Rates, dem der Auftrag erteilt ist, den Entwurf einer westdeutschen Verfassung zu schaffen, soll die endgültige Zerreißung Deutschlands durch Deutsche vollzogen werden.
Vorsitzender des Parlamentarischen Rates,
Konrad Adenauer.
Ich habe auch meinen Abdruck. Er heißt Potsdam.
Das wird besonders verständlich, wenn man das Wesen von Potsdam begreift. Die Potsdamer Beschlüsse bildeten ja die Grundlage für ein künftiges einheitliches und demokratisches Deutschland. Die Bestimmungen über den Charakter der wirtschaftlichen und politischen Einheit gingen davon aus, dass keine Restauration des deutschen Militarismus und Faschismus und kein Wiedererstehen der verbrecherischen, antikommunistischen Nazipolitik möglich gemacht werden darf. Aber Antikommunismus und Großmachtpolitik standen bei der Spaltung Deutschlands Pate. Ja, die Wiederholung dieser gefährlichen Politik war geradezu die Zielsetzung eines westdeutschen Staatengebildes, das die Möglichkeit einer Restauration des deutschen Imperialismus bieten sollte. So haben wir auf der einen Seite die Totengräber der Demokratie, für die die Potsdamer Beschlüsse in der Tat ein Albdruck sind, und auf der anderen Seite aber diejenigen, die dieses Abkommen konsequent verwirklichten. Sie waren die Anwälte eines einheitlichen demokratischen Deutschland. In der Volkskongressbewegung erhoben sie ihre Stimme für die Sache der Einheit der Nation.
Denn am gleichen Tage treffen sich in Brüssel die Vertreter von 5 europäischen Westmächten, um dort unter dem Patronat der Vereinigten Staaten von Nordamerika den Westpakt zu unterzeichnen, in dem die vertragsschließenden politische und wirtschaftliche Abmachungen vereinbaren, deren Charakter durch die Tatsache gekennzeichnet ist, dass dieser Westpakt auch militärische Klauseln enthält. Die Zerreißung Europas wird damit zur furchtbaren geschichtlichen Tatsache. Man hat uns in den Potsdamer Beschlüssen die wirtschaftliche und politische Einheit verheißen. Und Brüssel, London und Paris trennen jetzt Europa und Deutschland. Sie zerbrechen das Potsdamer Abkommen und überantworten Deutschland der Zerstückelung.
Auf jenem zweiten deutschen Volkskongress des Jahres 1948, wir hörten die Stimme des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union, Otto Nuschke, erschienen auch Repräsentanten der Westzonen, wo die Volkskongressbewegung durch Verbotsmaßnahmen unterdrückt worden war. Minister AD Karl Abel aus Hannover.
Dass ihr eine Besatzungsmacht habt, die Verständnis hat für die Forderungen der werktätigen Deutschland. Bei uns liegen die Dinge wesentlich anders, weil wir uns wehren gegen den Versuch, uns eine Demokratie des Pfundes und des Dollars beizubringen.
Die sowjetische Besatzungsmacht hatte im Oktober 1947 einen Befehl erlassen, der kein Befehl im herkömmlichen Sinne war. Denn vor dem Erlass wurde er mit den Arbeitern diskutiert und durch ihre Vorschläge ergänzt.
Der Befehl 234.
Der Befehl 234 verlangt, denn durch eine bessere Organisation und technische Verbesserung zu höheren Leistungen zu kommen. Erst mehr arbeiten, dann besser leben, war die Parole der Aktivisten. Mit der Arbeit hatten sie begonnen.
Der erste der Aktivisten, Adolf Hennecke.
Wir hatten im Verlauf des dritten Quartals ein Förderminus von ca. 13.000 Tonnen Steinkohlen zu verzeichnen. Wir machten uns Gedanken darüber, wie man dieses Minus beseitigen könnte. Wir hatten am 9. Oktober dann eine Sitzung mit der Betriebsgruppe, mit der Gewerkschaftsleitung, mit der Werksleitung und Revierleitung. Ich machte in dieser Sitzung den Vorschlag, eine einmalige, außergewöhnliche Leistung von einem Heuer vollbringen zu lassen, die zwar nicht für alle verbindlich sein sollte, die aber doch beweisen sollte, dass man mit guten Arbeitsmethoden und mit einer neuen Einstellung zur Arbeit mehr zu erreichen in der Lage ist. Ich fuhr also am 13. Oktober ein und erreichte nun 387% meines Solls.
So begann die Zeit vervielfachter Aufbauanstrengungen, gekennzeichnet durch Marksteine wie diesen.
Erster Zwei-Jahr-Plan.
Auch im Westen Deutschlands hatten Arbeiter Maschinenwracks aus den Trümmern zerstörter Industriebetriebe geborgen, Fabriken gebaut aus Demontageruinen, doch den Dank ernteten nicht sie.
Ich danke dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem gesamten Aufsichtsrat. Ich danke dem Vorstand an ihrer Spitze, Herrn Sohl, für dieses geradezu erstaunliche Werk.
Dieser Konrad Adenauer, der, wie er in seinen Erinnerungen 1945 bis 1953 später gestand,
auf der weißen Liste der Amerikaner als Nummer 1 für ganz Deutschland geführt wurde,
erschien Besatzern wie Monopolen am besten geeignet zur Ausführung jenes Programms, das Lawrence Wilkinson aus dem Stab des US-Militärgouverneurs Clay mit dem Kernsatz angedeutet hatte.
Zum Teufel mit der Entmilitarisierung Deutschlands. Wir wollen die Trusts wieder aufrichten.
In diesem Geist wird Adenauer erster Regierungschef des am 7. September 1949 proklamierten Spalterstaates
Bundesrepublik.
Zum ersten westdeutschen Bundeskanzler wird mit einer Stimme Mehrheit seiner eigenen Adenauer gewählt.
Ich führe es, so wahr mir Gott helfe.
Aber im anderen Teil Deutschlands wurde der Wille der Völker vollstreckt. Der Schwur, den Wilhelm Pieck leistete, als er vom Abgeordneten Otto Nuschke zum Präsidenten des neuen deutschen Staates vorgeschlagen wurde, dieser Schwur entsprach den Sehnsüchten und den Interessen aller jener ungezählten deutschen Männer und Frauen, die so lange von einem demokratischen Deutschland geträumt und so oft ihre Kraft und ihr Leben dafür in die Waagschale geworfen hatten.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft im Wohle des deutschen Volkes widmen, die Verfassung und die Gesetze der Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.